wir spitzen das hier, fokussieren das hier unten mal so ein bisschen auf diese Verfassungsfrage. Und ich sage Ihnen einfach, im März 1848 finden Wahlen in ganz Deutschland, also in dem damaligen Deutschen Bund statt. Aus den Wahlen gehen Wahlmänner hervor, wie bei der Wahl des amerikanischen Präsidenten. Und diese Wahlmänner bestimmen nun ihrerseits die Repräsentanten im Parlament. Diese Parlamentarier in Frankfurt haben zwei Aufgaben. Erstens, sie sollen eine Konstitution, also eine Verfassung, ausarbeiten. Und zweitens, sie sollen bestimmen, welche Grenzen Deutschland nun zu haben habe. Also, welches sind die Grenzen eines einheitlichen Deutschlands? Das war eine riesenhafte Diskussion. Aus dieser Verfassungsdiskussion ging ein Verfassungsentwurf hervor, also eine Draft Constitution, könnten wir sagen, also etwas noch nicht Endgültiges. Ich weiß nicht, können Sie diese Schrift lesen, wenn Sie mal ein bisschen näher kommen?
Ja.
Wer versucht es mal?
Kommt ja auch ein bisschen näher, ist ja kein Problem.
Ich will Ihnen nur ganz kurz sagen, ich bin wahrscheinlich einer der letzten Jahrgänge in deutschen Gymnasien, also ich habe 1966 Abitur gemacht. Ich musste zum Beispiel noch meinen Abituraufsatz in so einer Schrift schreiben. Ich konnte das nicht richtig, deswegen habe ich mir von vornherein eine schlechtere Zensur selbst eingehandelt. Diejenigen, die in dieser Schrift geschrieben haben, haben einen Punkt mehr gekriegt. So, das ist eine ganz andere Geschichte.
1966?
Ja, ja. Also, gucken wir uns doch mal an. Können Sie das lesen?
Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
Unverletzlich. Ganz, ganz wichtig. Wenn Sie das hier zum Beispiel mal sehen. Jeder Deutsche hat das Recht,
durch Wort, Schrift, Druck und
bildliche Darstellung seiner Meinung frei zu äußern. Also Meinungsfreiheit. Dann gucken Sie mal hier.
Vor den Gesetzen gilt kein Unterschied
der Stände. Also ein Adliger, also ein Aristokrat, hat vor dem Gesetz, vor dem Recht genau die gleiche Position wie ein Bürgerlicher oder ein Bauer. Ist völlig wurscht. Also Gleichheit der Person. Alle diese Dinge sind ganz fundamentale Forderungen. Wo kommen die her? Die kommen zum Beispiel aus Ihrem Land, die kommen zum Beispiel aus Frankreich, also Resultat der Französischen Revolution. Und so ganz unbeteiligt waren nun Menschen aus Deutschland auch nicht, denn bei uns gab es auch Repräsentanten der Aufklärung, also kennen den Begriff Illumination, also die Ära der Aufklärung. Nicht, da sind so ganz wichtige Leute wie Kant zum Beispiel, spielen eine Rolle. Franzosen wie Jean-Jacques Rousseau oder Engländer wie John Locke. All das führt zu einer ganz heftigen Diskussion. Und diese Diskussion wird natürlich auch in Deutschland geführt. Und das Resultat dieser Diskussion ist letztlich dieser Katalog der Grundrechte des deutschen Volkes. 1848. So, und jetzt schockiere ich Sie mal. Kommen Sie mal hier hoch. Da hinten steht es doch mal, Verfassung des Deutschen Reiches von 1848 bzw. 49. Die Todesstrafe sowie die Strafen des Prangers, das ist eine zur Schaustellung, also da wird der Verbrecher an einen Pfahl gebunden. Und da steht er und die Leute können ihn anspucken oder ihn mit Steinen bewerfen oder was auch immer. Der Brandmarkung, also eine Zigarette ausdrücken, und der körperlichen Züchtigung, das heißt nichts anderes als Folter, sind abgeschafft, 1848. So, jetzt haben wir 100 Jahre später die Verfassung, das heißt also das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949. Und jetzt gucken Sie sich mal so ein paar Artikel bzw. Paragraphen an, und Sie werden feststellen, zwischen 1848 und 1949 ist eigentlich überhaupt kein Unterschied, was die Forderungen anbetrifft. Das heißt, wenn hier zum Beispiel steht, die Freiheit der Person ist unverletzlich, hatten wir da gerade eben auch gelesen, dann ist das ein Paragraph 138, also ganz hinten in der Verfassung, also gerade noch drin. Im Grundgesetz der Bundesrepublik 1949 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was verstehen Sie? Können wir es übersetzen? The dignity of man is not to be touched or is not to be violated. So, warum haben bei einer solch fundamentalen Forderung die Menschen 1949 diese Formulierung verändert? Was war der Grund dafür? Die Freiheit der Person, das ist eine schöne Forderung, aber die Würde des Menschen, das geht ja schon noch etwas tiefer, ist noch moralischer, könnte man fast sagen. Natürlich, klar. Was hat die Menschen zu dieser Änderung bewogen, 1949? Was glauben Sie? 1949. Was war da gerade zu Ende?
Der Zweite Weltkrieg, ja.
Und wir wissen natürlich heute, in der Zeit zwischen 1933 und 1945 hatte die Würde des Menschen hier in Deutschland, von staatlicher Seite zumindest, keinen Schutz. Die Würde des Menschen wurde seit 1933 systematisch in Konzentrationslagern, in Gefängnissen verletzt. Sie wurde nicht nur angetastet, sondern sie wurde wirklich verletzt, sie wurde missachtet. Und aus einer solchen historischen Erfahrung erwächst dann dieser Wunsch, diese Paragraphen, diesen Artikel ganz an die Spitze einer Verfassung zu stellen. Wir sagen, dieser Artikel 1, das ist das oberste Staatsziel, das oberste Ziel des deutschen Staates mit dieser Verfassung. Und Sie könnten sich dann vielleicht auch überlegen, warum gerade diese ganz aktuelle Diskussion um Folter, ob das nun im Irak stattfindet unter besonderen Bedingungen oder aber auch in Gefängnissen, nicht in 132 Ländern der Welt wird heute noch gefoltert, und zwar systematisch. Warum das bei uns insbesondere auch in der Öffentlichkeit so stark diskutiert wird, weil nämlich in unserer Verfassungsgeschichte seit mehr als 150 Jahren diese Forderung besteht, keine Folter, das ist unmenschlich. Unter welchen Bedingungen auch immer. Also eine Frage, die haben Sie mit Sicherheit in Ihrer Gruppe auch schon diskutiert, vielleicht einfach nochmal ein Incentive, um Ihnen da nochmal den einen oder anderen Hinweis zu geben, wie man so etwas auch diskutieren kann, aus der geschichtlichen Entwicklung heraus. Fragen von Ihrer Seite? Scheint nicht der Fall zu sein.
Ist, ja, bitte. Was ist mit diesem ersten Versuch?
Ja.
1848.
Eine hervorragende Frage. Warum ist das gescheitert, wenn das dann so modern, wenn es dann so progressiv war? Ganz einfach. Die Kräfte gegen eine solche Modernisierung waren einfach noch zu stark. Das heißt, es hat dann in Deutschland eigentlich bis zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gedauert. Also 1919, dass in der Verfassung der Weimarer Republik, also das ist die Republik nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, solche Grundrechte formuliert worden sind. Also es hat 60 Jahre, 70 Jahre gedauert, bis es dann in der Weimarer Verfassung Aufnahme fand. Dann folgte die Nazi-Diktatur, da gab es all diese Dinge nicht. Und es war dann eben oberstes Staatsziel der Bundesrepublik Deutschland nach 1949, so etwas an den Beginn einer Verfassung zu stellen. Also die Kräfte damals gegen eine solche Modernisierung waren viel zu stark, als dass diese Reformkräfte, also diese reformerischen Kräfte, dagegen etwas hätten unternehmen können.
Und dann muss ich fragen, wer sind die 48ers in Amerika? Who are the 48ers?
Die 48er, nicht die 49ers, das ist...
Well,
das
right.
Sind, ja.
The Gold Rush, right?
49ers.
I missed it by a year. Doggone it. Yeah. Okay, the 48ers, okay, the 49ers of the Gold Rush. The 48ers, you know the town Friedrichsburg, Neubraunfeld?
Yeah.
Those are the folks who came because they were losing. They were losing in this battle of 1848, and they were invited out of Germany, and partially by the Prince von Solms and his entire Adelsverein that looked at the surface that they were going to protect these people and help them get established in Texas. Actually, they had good reason for getting a lot of these people out. They had been the Freidenker, the most liberal, the most democratic of the Germans. And guess where they landed? A big bunch of them, after many, many setbacks, dying on the ship, getting sold into slavery once they got to Texas. Then there was no lodging for them. Then there was the typhoid and the mosquitoes and the rattlesnakes. And then at the end, the land that was bought for them was in the middle of the Comanches. The middle of the Comanches. Guess what? The Germans are the only nation that have ever handled with the Comanches, have ever signed a treaty that is still in action today. It has never been broken. And if a Comanche could tell you were a German rather than a Scotch-Irish Texan, you got to live because of that bond between the Germans and the Germans called us, the Scotch-Irish Texans, the Americans. And they didn't want their children marrying the Americans. They bonded together, and that's why we have the Hill Country with all of this fascinating country history, and it goes right back to the 48ers.
Yeah, cool. Very interesting for me as well.
49ers. Actually, the 48ers. 39ers.
Yeah. Geben wir mal ganz kurz darauf ein, das machen wir natürlich auch hier in der Das ist eine wunderbare Karikatur, die genau das nochmal so ein bisschen ausweitet, was Sie eben erzählt haben. Wenn also diejenigen, die hier in Deutschland die Revolution haben scheitern sehen, ja, die wurden in der Tat rausgefegt. Und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch aus Österreich, auch zum Beispiel aus Russland. Und wo gingen die hin? Natürlich zum Beispiel in die Vereinigten Staaten. Und jetzt kommen Sie mal bitte hierher. Jetzt will ich Sie nicht dazu verdammen, diesen Brief hier zu lesen. Zum Glück haben wir hier oben eine Übersetzung dieses Briefes. Nicht? Lieber Vater und Geschwister, Schwager und Schwägerin, ich ergreife jetzt die Feder, um euch zu schreiben, wie es auf unserer Reise gegangen hat. Natürlich ist das falsch, ist, würden wir heute sagen, aber damals hat das eben so, ist das so ausgedrückt worden. Ihr werdet euch auch schon längst auf einen Brief gehofft haben, wir sind Gott sei Dank, schauen Sie mal, sei mit EY, nach 47-jähriger Seereise angelandet. 47 Tage, anderthalb Monate. Anderthalb Monate, das bedeutet damalig nur salziges Essen, Brot mit Würmern drin, faulendes Wasser, Skorbut, Krankheiten, wirklich alles. Und wenn man dann endlich an Land war, war man natürlich unglaublich erleichtert. Am 13. Juli kam unser Schiff mit Namen Pampere an, am 16. kam der Port Erwerben. Die Seekrankheit habe ich 5 Tage gehabt. Wir haben 6 Leichen auf dem Schiff.
Corpses?
Ja. Ja. So, das Wasser war auch sehr schlecht. Nun gut, den 29. Tag hat uns ein Lotse entgegen. Lotse mit TH. Ist auch nicht mehr da heutzutage. So,
ich will Ihnen einfach nur sagen, es hat in der Tat dann solche Dankesbriefe gegeben, die dann nach Hause geschickt worden sind, um deutlich zu machen, ach, wir sind endlich in einem Land, wo wir uns frei bewegen können, auch mit unseren Überzeugungen von Freiheit und natürlich auch von Gleichheit. Und das, was Sie jetzt über diese Deutschen da in diesem Comanchen-Gebiet sagen, das finde ich schon, ich wusste es nicht, muss ich gestehen, finde ich einigermaßen beeindruckend. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass diese Menschen wirklich diesen Gedanken der Gleichheit, also die Comanchen sind wirklich auch Gottes Geschöpfe und nichts anders als wir, wirklich auch richtig gelebt haben. Und das war nicht nur Ideologie, also das war nicht nur irgendwie eine Vision oder sonst etwas, sondern das war richtig, wirklich. Und das finde ich beeindruckend.
Und diese gleichen Einsiedler aus Deutschland haben fast nie Sklaven gehabt. Und in unserem Bürgerkrieg, there we were, the Texans, the Scotch-Irish Texans that the Comanches would have liked to have gotten, with slaves. And the neighbors up the road, the Schnickelfritzes, no slaves. And they had to actually try to get out to Mexico to get around on a ship by the northern forces to get to New Orleans to come back into Texas and fight those Texans, the German Texans, against us Scotch-Irish Texans to try and win the slavery ending. And one of the most interesting stories of all is the Hedwig Hill cabin on our campus at the Ranching Heritage. The whole history of the Martin family. Mr. Martin had no slaves. He was a wealthy guy who was dealing down in Mexico, and his American neighbors lynched him because he had been against slavery. And it was right at the end of the Civil War. It's an amazing story. If Steven Spielberg ever wants a really great American story, I hope he'll call me. It's the Martin family that came on the very first ship in 49 by these Adelsverein, and it's a fantastic story. Yeah. But it was a matter of principle. These were the free thinkers. They were against slavery. They were so principled that they would come out, go around, try to get back with the right forces and come in and fight for the freedom of the slaves.
Wir wollen jetzt das nicht zu idealisieren. Auch gab es natürlich in Deutschland, besonders auch in der Frankfurter Paulskirche, in diesem Parlament, durchaus Ideen von Fremdenfeindlichkeit. Es gab durchaus so etwas wie Rassismus. Also mit Polen wollten einige möglichst überhaupt nichts zu tun haben, weil die Polen irgendwie, die waren den Deutschen nicht gleichgestellt. Also nur ein Beispiel, ich verstehe das natürlich sehr gut und habe das auch gerne gelernt, was Sie gesagt haben, aber daraus darf man nicht den Rückschluss ziehen, dass das hier irgendwie ideale Zustände in irgendeiner Form gegeben hätte, sondern es gab auch diese furchtbaren, ich sag mal einfach Verhaltensweisen, wie oder Einschätzungen, wie eben rassistischer Art oder wie auch immer Form von Ungleichheit. Das ist überhaupt keine Frage. So, wir haben jetzt noch gute 10 Minuten. Sollen wir hier unten bleiben oder sollen wir einfach nochmal hochgehen in einen etwas moderneren Teil? Was würden Sie sagen?
Hochgehen.
Alles klar, gut.